Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Heute mit Benedikt Schulz. Schön, dass Sie zuhören. In Sachen Aufarbeitung von Missbrauch und sexualisierter Gewalt ist die römisch-katholische Kirche in Deutschland heftige Kritik ja schon gewohnt. Das Zeugnis der zwei Sonderermittler für das Bistum Trier hat es aber auch für römisch-katholische Verhältnisse in sich. Tatenlosigkeit, Wegschauen, bewusste Vertuschung und zwar über Jahrzehnte hinweg und zwar unter der Leitung mehrerer namhafter Bischöfe in Trier. Es geht um den Fall des Priesters Edmund Dillinger. Über 3 Jahrzehnte tätig im Schuldienst, obwohl Vorwürfe des sexuellen Missbrauchs den Verantwortlichen längst bekannt waren. Das ist gleich unser erstes Thema. Außerdem spüren wir in dieser Sendung einer bedrohten Art hinterher, nämlich der Kirchenzeitung. Ob die wirklich bedroht ist und wenn ja, warum, das klären wir gleich. Es ist nicht die einzige Untersuchung, die sich mit dem Thema Missbrauch und sexualisierte Gewalt im Bistum Trier beschäftigt, aber diese hier ist insofern etwas Besonderes, da sie sich ganz konkret mit einem Täter befasst. Nach dem Tod des Priesters Edmund Dillinger hat dessen Erbe und Neffe im Haus des Verstorbenen umfangreiches, belastendes Material gefunden, das auch Grundlage der nun vorläufig abgeschlossenen Untersuchung ist. Und wir werden auch gleich die Schilderung einer von Missbrauch betroffenen Person hören, die für Betroffene möglicherweise schwer erträglich ist. Aber der Bericht der beiden Sonderermittler stellt neben den Taten vor allem eines fest. Von den Verantwortlichen in der Leitung des Bistums kann niemand von den Ergebnissen wirklich überrascht sein, weil Edmund Dillinger als Täter längst bekannt war. Christina Zülke erzählt den Fall und die Hintergründe.
Über 50 Jahre haben Verantwortliche weggesehen. Dann ging die Staatsanwaltschaft hin und ließ tausende Beweismittel verbrennen. Trotzdem konnten 2 ehemalige Staatsanwälte in Trier das Leben eines Priesters nachzeichnen, der zum Serientäter wurde. 96 Seiten umfasst ihr Aufarbeitungsbericht, klar strukturiert in 3 Teile. Es geht um die Person, um die Sache und um Reaktionen kirchlicher und staatlicher Stellen. Also, erstens zur Person Edmund Dillinger, Priester, Religionslehrer und Missbrauchstäter in mindestens 19 Fällen, vermutlich mehr. Geboren 1935, gestorben 2022. Mitglied zahlreicher konservativer katholischer Bruderschaften, Orden und Vereine, Gründer einer Afrika-Hilfe. Zeit seines Arbeitslebens, so sagt es die Untersuchung, suchte er die Nähe zu meist männlichen Jugendlichen. Bereits in den 60er und 70er Jahren gab es erste Hinweise auf Missbrauchstaten, doch seine Vorgesetzten ließen ihn gewähren. Für Sonderermittler Jürgen Brauer steht im Tagesschau-Interview fest:
Sicherlich ging es darum, den Ruf der Kirche zu schützen. Das sieht man auch daran, dass man 1970 keinen Kontakt mit dem Opfer, mit dem Betroffenen aufgenommen hatte.
Zweiter Teil zur Sache. Der Bericht zitiert einen Betroffenen.
D. sei an sein Bett getreten, habe seine Unterhose zunächst nur ein wenig und schließlich immer weiter heruntergezogen, bis sein Geschlecht entblößt gewesen sei. Er habe sich vor Schreck, Angst und Ekel nicht bewegen können. D. habe daraufhin von dem entblößten Geschlechtsteil Fotos gemacht. An das aufleuchtende Blitzlicht könne er sich noch genau erinnern. Schließlich habe D. ihm die Unterhose ganz ausgezogen und begonnen, sein Glied zu betasten. In dem Moment habe sich seine Starre gelöst. Er sei aufgesprungen und habe D. weggestoßen.
Es waren die Fotos von leicht bekleideten Jungen, die überhaupt erst dazu führten, dass der Fall Dillinger in Gänze entdeckt wurde. Sein Neffe fand über 4000 davon in Dillingers Haus nach dessen Tod. Der Priester fotografierte die Kinder und jungen Männer in aufreizenden Posen. Er selbst zeigte sich oft zum Kuss bereit, so beschreiben es die beiden Ermittler. Für Matthias Katsch von der Betroffeneninitiative Eckiger Tisch zeigt sich am Bericht der beiden Juristen, dass Aufarbeitung nur funktioniert, wenn sie konkret wird, wenn sie Namen nennt und Taten präzisiert, statt nur anzudeuten.
Der Fall Dillinger zeigt ganz klar, dass eine Aufarbeitung, die sich nur auf anonymisierte Fälle stützt, zum Scheitern verurteilt ist. Dillingers Fall ist in mehreren Berichten bereits dokumentiert gewesen, ohne dass jemand wusste, worum es eigentlich geht. Nur der Mut des Neffen, der das Tagebuch seines verbrecherischen Onkels öffentlich gemacht hat, hat uns erlaubt, hinter die Kulissen zu blicken. Sonst wäre die Taktik der Kirche letztlich auch wieder aufgegangen, alles unter der Decke zu halten.
Doch viele der Fotos und andere Beweismittel sind nicht mehr da. Darum geht es im dritten Teil der Untersuchung. Reaktionen kirchlicher und staatlicher Stellen. Zunächst das Versagen der Kirche. Dillinger wurde versetzt, konnte sich immer neue Opfer suchen. Verantwortliche im Bistum Trier vertuschten, wie so oft bei Missbrauchsfällen in der Kirche. Neu am Fall Dillinger ist die Rolle der Staatsanwaltschaft. Sie ließ 2023 einen Großteil der Fotos und andere Beweismittel verbrennen. Dem Sonderermittler und ehemaligen Staatsanwalt Jürgen Brauer ist das Entsetzen darüber im SWR-Gespräch immer noch anzumerken.
Wir hatten ja Akteneinsicht und wir haben unser Akteneinsichtsgesuch in den Akten gesehen. Und wenige Seiten danach ist dann die Vernichtungsanordnung getroffen worden. Die Brisanz des Falles war eigentlich jedem bekannt und bewusst. Und deshalb können wir das auch aus Sicht eines Strafverfolgers nicht nachvollziehen, warum das vollzogen worden ist.
Das Bistum Trier äußerte sich nach der Veröffentlichung des Dillinger-Berichts nur schriftlich. Eine Entschuldigung an die Opfer Dillingers steht nicht in der Mitteilung. Aber das Bistum gibt zu:
Es wird offenkundig, dass ein Priester der Trierer Kirche Kinder und Jugendliche missbraucht hat und dass dies auch möglich war, weil Verantwortliche früherer Zeiten es unterlassen haben zu handeln oder unangemessen reagiert haben.
Laut Bistum zeige sich vor allem für die Jahre vor 2000 ein Muster.
Nämlich, dass viele von diesem Doppelleben wussten oder etwas ahnten, sich aber dafür entschieden, nichts zu unternehmen oder wegzuschauen.
Was in der Stellungnahme des Bistums nicht erwähnt wird, wie es nach 2000 weiterging. Ab 2002 war Reinhard Marx dort Bischof, heute in München und einer von drei deutschen Kardinälen. Ihm folgte der jetzige Bischof Stefan Ackermann im Jahr 2009. Er wurde sogar Missbrauchsbeauftragter der deutschen Bischöfe. Doch ein Verfahren gegen seinen Priester Dillinger leitete Ackermann trotz vieler Hinweise erst 2012 ein. Danach war Dillinger der Umgang mit Kindern verboten. Dennoch kam es bis 2018 zu Übergriffen. Mindestens über Bischof Ackermann kann man im Bericht lesen, dass er nicht immer konsequent gehandelt habe. Betroffenensprecher Matthias Katsch ist zufrieden mit der Aufarbeitung im Fall Dillinger. Sie sei allerdings eine Ausnahme unter den vielen kircheninternen Untersuchungen.
Wenn so eine konkrete Aufarbeitung nicht gelingt, dann hätten am Ende die Vertuscher und Verdecker dann doch gewonnen. Das darf nicht passieren.
Katsch und andere Missbrauchsbetroffene fordern deshalb seit Jahren, die Politik müsse eingreifen und der Kirche die Aufarbeitung aus der Hand nehmen.
96 Seiten umfasst der Bericht der beiden Sonderermittler im Fall des Priesters Edmund Dillinger. Und der Bericht ist nicht zuletzt eine Anklageschrift an die Verantwortlichen im Bistum Trier. Wenn journalistische Produkte zusammengelegt werden, dann sind Vokabeln aus der Managementwelt meistens nicht sehr weit weg. Dann ist die Rede von Synergieeffekten, Einsparpotenzialen und auch ganz beliebt der Konzentration auf Kernmarken und digitales Angebot ausbauen. Andere sehen wiederum was ganz anderes, nämlich nicht die publizistische Zukunft, sondern eher den Anfang vom Ende. Und damit sind wir bei den katholischen Bistumszeitungen. Denn seit kurzem, seit Ostern um genau zu sein, hat sich die Mehrheit dieser 22 Zeitungen zusammengeschlossen und sie produzieren nun ein gemeinsames Heft mit überregionalen Inhalten aus einer Zentralredaktion in Osnabrück. Wobei die alten Namen der Zeitungen jeweils bestehen bleiben sollen. Das klingt alles sehr nach den Entwicklungen, die vor allem der Lokalzeitungsmarkt in den vergangenen Jahren durchgemacht hat. Über die Zukunft der Bistumszeitungen, aber auch die Zukunft christlicher Publizistik insgesamt, habe ich kurz vor der Sendung sprechen können. Und zwar mit Christian Klenk, Kommunikationswissenschaftler an der Katholischen Uni Eichstätt-Ingolstadt. Er hat zur Geschichte der Bistumszeitungen geforscht und er ist außerdem Vorstandsmitglied der Gesellschaft katholischer Publizistinnen und Publizisten. Herr Klenk, der Printmarkt in Deutschland steht ja insgesamt schon seit Jahren unter Druck. Also mit diesem Problem sind Kirchenzeitungen nicht alleine. Trotzdem bleibt natürlich die Frage, werden jetzt angesichts der seit Jahren rapide sinkenden Mitgliederzahlen Bistumszeitungen eigentlich noch gebraucht?
Ja, prozentual betrachtet ist die Auflage der Bistumszeitungen in den vergangenen Jahren deutlich stärker gefallen als die Zahl der Mitglieder. Also der Auflagenschwund orientiert sich eigentlich eher am Rückgang der Kirchenbindung, also wie sehr sich die Kirchenmitglieder noch in das traditionelle kirchliche Leben einbringen. Zum Beispiel durch den Besuch des Sonntagsgottesdienstes, durch Engagement in Verbänden oder in der örtlichen Pfarrei. Und wie Sie sagen, auch der Bedeutungsverlust von Print allgemein wirkt sich natürlich auf die Kirchenzeitungen aus. Also insofern sind es drei Faktoren: Rückgang der Mitgliederzahlen, die geringe Kirchenbindung und das veränderte Mediennutzungsverhalten. Und jetzt muss man sagen, die Leserschaft der Bistumspresse, die erreicht eigentlich vor allem noch die kirchlich eng Verbundenen. Das sind also heute jetzt schon eine sehr alte Leserschaft, weitgehend im Ruhestandsalter. Aber es ist doch eine sehr treue Leserschaft. Da gibt es kaum Abonnementkündigungen aus Unzufriedenheit, sondern meistens haben die Leute ihre Zeitung bis zum Tod, kann man so sagen. Und wenn Sie jetzt danach fragen, werden diese Bistumszeitungen noch gebraucht oder anders gesagt, warum werden sie denn überhaupt noch weitergeführt, dann kann man eigentlich sagen, weil es eben noch diese zwar inzwischen kleine, aber doch sehr treue Leserschaft gibt und die möchte man eben irgendwie noch so lange wie möglich versorgen. Und da muss man sich aber dann trotzdem bewusst sein, die Zeitungen erreichen nur noch einen ganz kleinen Anteil der Kirchenmitglieder, also auf 100 Katholiken kommt im Schnitt ein Exemplar. Wenn man jetzt mal 2 Leser pro Zeitung rechnet, dann haben wir also 2% der Katholiken, die nur noch erreicht werden über die Bistumspresse. Also um in die Breite zu kommunizieren, um alle Gläubigen eines Bistums zu erreichen, dafür braucht es die Titel tatsächlich nicht.
Jetzt sind ja durchaus Ideen formuliert worden, was man jetzt mit diesem neuen Magazin erreichen will. Ich zitiere mal, was einer der Beteiligten dazu zu sagen hat. Zitat, wie gesagt: Inhaltlich soll das neue Magazin einen konstruktiven Qualitätsjournalismus bieten, der lösungsorientiert die Fragen der heutigen Zeit behandelt und Brücken baut. Da könnte man misstrauisch den Verdacht formulieren, das sind in erster Linie Worthülsen. Kann sowas Basis sein für eine langfristig trotzdem stabile Lage eben dieser beteiligten Zeitung an diesem Projekt?
Gut, ich denke, die Macher, die sich jetzt zusammengeschlossen haben, ein neues Magazin rauszubringen, die sind natürlich motiviert. Und das denke ich jetzt, das ist schon, kommt auch aus dieser Motivation heraus, jetzt was Neues anzupreisen. Andererseits muss man sagen, dieses neue Magazin, das ist jetzt auch keine komplette Neuerfindung. Das ist jetzt ein Zusammenschluss. Man will da Synergieeffekte damit erzeugen, um eben dieses Modell Bistumspresse noch möglichst lange auch erhalten zu können. Aber es wurde schon, auch wenn es jetzt vielleicht gestalterisch neu aufgesetzt wurde, neue inhaltliche Rubriken aufgenommen wurden, dann wurde doch sehr viel an das angeknüpft, was es vorher schon gegeben hat. Und das ist ja auch völlig klar, man muss ja die bestehende Leserschaft, die ich sagte, eben die sehr treu ist, die muss man ja weiter bedienen und die will man nicht verprellen. Insofern ist es jetzt keine komplette Neuerfindung, sondern schon ein Anknüpfen an das, was man schon hatte. Und ich würde sagen, dass es dem Magazin, dem Neuen, gelingt, jetzt in großer Zahl neue Leser zu erreichen, da bin ich eher skeptisch. Es wäre schon ein Erfolg, wenn die Auflage stabilisiert werden könnte.
Geht denn da Vielfalt verloren? Also ich meine, Sie haben es ja gerade angedeutet, das ist ja jetzt keine Entwicklung, die jetzt erst ganz neu ist, sondern es ist eine Entwicklung, die schon früher angesetzt hat. Aber geht da Vielfalt verloren, wenn eben immer mehr Inhalte von einer Zentralredaktion geliefert werden?
Zunächst mal muss man dazu sagen, das sind jetzt 14 Bistümer, die sich zusammengeschlossen haben, aber viele davon waren vorher schon in einem Zusammenschluss. Da gab es die Verlagsgruppe Bistumspresse, die den Bereich Norddeutschland, Ostdeutschland dort schon einen gemeinsamen Mantel produziert hat. Und dann haben ja diese Bistumszeitungen immer ein eigenes Verbreitungsgebiet, das sie versorgen mit Nachrichten aus dem Bistum. Die überregionale Berichterstattung in den Bistumszeitungen, die ist ohnehin schon weitgehend mit Agenturmaterial von der katholischen Nachrichtenagentur beispielsweise bestritten worden. Und daher würde ich sagen, durch diesen Zusammenschluss, dass jetzt da publizistische Vielfalt verloren geht, das kann man nicht sagen.
Jetzt gab es ja früher auch schon Publikationen mit Bistumsgeldern, keine Bistumszeitung jetzt in dem Fall, die das Zeitliche gesegnet haben. Ich denke da jetzt in erster Linie an den Rheinischen Merkur. Der hat ja vor allem ab 2000 zunehmend Verluste eingefahren und irgendwann haben die beteiligten Bistümer dann den Geldhahn einfach zugedreht. Droht so ein Szenario auch der ein oder anderen Bistumszeitung?
Ja, durchaus. Also es hat schon eine Einstellung gegeben im Bistum Essen. Es gab schon den Beschluss, in weiteren Bistümern die Bistumszeitung einzustellen, aus wirtschaftlichen Gründen. Das ist jetzt mit diesem Zusammenschluss erstmal abgewandt worden. Also man hat dann doch eine Lösung gefunden, das weiter zu betreiben, das Modell, indem man sich eben mit anderen zusammenschließt. Aber die Gefahr ist durchaus reell und hat es auch schon gegeben.
Mhm. Schauen wir ein bisschen in die Geschichte. Mitte der 60er Jahre, also in der Folge des Zweiten Vatikanischen Konzils, also eine große diskursive Veranstaltung, wenn man das mal so nennen mag, wo die katholische Kirche sich im weiteren Sinne der Gegenwart geöffnet hat, wenn man das sagen darf. Da lag damals die Auflage der Bistumszeitung bei heute eigentlich fast nicht mehr vorstellbaren 2,5 Millionen. Und das ist ja, selbst wenn man es auf die einzelnen Publikationen runterrechnet, immer noch ein sehr ordentlicher Wert. Worin lag damals die publizistische Relevanz begründet?
Ja, also in der Tat, da hatten etliche Titel damals sechsstellige Auflagenzahlen. Das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Auch katholische Familien- und Frauenzeitschriften beispielsweise. Heute kommt ja die Bistumspresse zusammengerechnet nur noch auf 250.000 Auflage und eben weiter sinkend. Jetzt die damalige Situation, die kann man natürlich mit heute nicht vergleichen. Die Kirchenbindung war damals viel größer. Beispielsweise auch abgebildet im Gottesdienstbesuch. Die katholischen Verbände haben seitdem drastisch auch an Mitgliedern verloren und entsprechend auch ihre Mitgliedspublikationen. Ja, dann haben sie darauf hingewiesen, auf das Zweite Vatikanum, diese Aufbruchstimmung. Das hat sich auch in den Medien damals und in einem veränderten Rollenverständnis der Medien abgebildet. Einstens waren die Medien mehr so ein Sprachrohr des Bischofs, Zweite Kanzel war so ein Stichwort. Und mit dem Vatikanum ist so mehr das Verständnis davon entstanden, dass diese Medien einen Forumscharakter haben, Dialog, dass diese Aufbruchstimmung sich vielleicht dann auch in diesen Medien widerspiegelt durch das Abbilden verschiedener Stimmen. Die Menschen waren auch interessiert an diesen Bewegungen und Fragen, die da aufgekommen sind. Ich würde sagen, im Vergleich zu heute beschäftigt jetzt vergleichsweise wenige Menschen, welche Themen zum Beispiel beim Synodalen Weg diskutiert werden. Ja, und dann muss man aber doch auch sagen, der Medienwandel ist doch auch noch entscheidend. Das sieht man auch an der Tagespresse, die an Bedeutung verloren hat seitdem. Und die Pressestellen wurden dann auch folglich mehr und mehr zu Medienabteilungen ausgebaut, mit deutlich mehr Personal für Rundfunkarbeit, für Internet, Social Media. Und wenn aber der bischöfliche Pressesprecher dann zugleich der Mediendirektor ist, der über alle diözesanen Medien dann ja die Hoheit hat, dann wandelt sich natürlich das Angebot damit auch zwangsläufig mehr vom Journalismus hin zu PR.
Man könnte natürlich sagen, Sie haben ja gerade den Synodalen Weg selber angesprochen, man könnte auch über die Weltsynode sprechen, wenn man lieber jetzt von der Kurie her denkt. So viel Debatte wie jetzt war ja eigentlich lange nicht mehr. Man könnte doch sagen, das ist doch jetzt wieder ein guter Punkt, wo die Bistumszeitung wieder diskursiven Raum anbieten könnten, oder?
Das stimmt schon, dass die Themen da sind, aber ich würde sagen, im Vergleich zu früher sind es nicht mehr so viele Menschen in der Kirche, die da wirklich eng dran Anteil nehmen. Die gibt es natürlich schon, die Debatten werden ja auch geführt. Es gibt auch jetzt Medien von den verschiedenen Flügeln, würde ich mal sagen, vielleicht Internetplattformen, wo dann auch diese Debatten geführt werden. Aber jetzt so die Breite der Kirchenmitglieder, dass das jetzt alle Menschen, die in der Kirche dabei sind, groß interessiert, das würde ich jetzt nicht so sehen wie früher.
Es gibt ja bei den evangelischen Kirchen das Magazin Chrismon. Das ist ja ganz anders strukturiert. Es wird nämlich einfach überregionalen Tageszeitungen beigelegt. Ist also umsonst. Kann das ein Modell sein, auch für die römisch-katholische Kirche in Deutschland?
Ja, ist natürlich mit einem enormen Finanzaufwand verbunden, sowas zu produzieren und beizulegen. Es ist der Versuch, dann eben auch Menschen zu erreichen, die jetzt sonst über konfessionelle Medien nicht erreicht werden, weil es eben beiliegt einer Zeitung. Man hat den Überraschungseffekt, man macht die Tageszeitung am Morgen auf und da liegt ein Magazin dabei. Das ist dann die Frage, wie weit ist es denn dann immer erkennbar, dass das der Absender die Kirche ist? Weil man muss natürlich, das ist so ein Zwiespalt, man muss so ein Magazin so gestalten, dass es auch Menschen anspricht, die jetzt kirchenfern sind und trotzdem aber natürlich noch erkennbar machen, wer der Absender ist. Aber wie gesagt, es ist vor allem auch eine Kostenfrage, sowas zu produzieren und in großer Stückzahl beizulegen. Ein anderes Modell wäre, eine Verteilzeitschrift zu machen, die man 3 oder 4 Mal im Jahr allen katholischen Haushalten zur Verfügung stellt, per Postwurfsendung, um dann eben auch diejenigen zu erreichen, die nur eine geringe Bindung haben, die vielleicht ein- oder zweimal im Jahr in den Gottesdienst gehen, aber sonst kaum Berührungspunkte mit der Kirche haben. Mhm. Also bislang wird für 10% der Mitglieder 90% des Aufwands betrieben der Medienarbeit. Man müsste mehr diejenigen auch erreichen, die eine geringe Kirchenbindung haben.
Jetzt sorgt ja aktuell ein anderer Fall von katholischer Publizistik für Schlagzeilen, nämlich das Domradio in Köln. Wesentlich finanziert vom Erzbistum und dem Erzbistum oder möglicherweise auch dem Erzbischof möglicherweise publizistisch zu unabhängig. Das sind vor kurzem überraschend für die Redaktion selbst Umstrukturierungen angekündigt worden, die möglicherweise zu Lasten der journalistischen Unabhängigkeit gehen könnten. Also eine solche Befürchtung hat ja die Gesellschaft katholischer Publizisten, in deren Vorstand Sie sind, formuliert. Was befürchten Sie da?
Ja, das Domradio gibt es ja jetzt schon seit fast 25 Jahren und es hat sich auch zu einem Medienangebot entwickelt, was über das Erzbistum hinaus wahrgenommen wird. Also es ist zwar über UKW ist es nur regional empfangbar, aber über online, über die Webseite und die Online-Ausstrahlung sind die Inhalte eben auch überregional wahrnehmbar und weil das Domradio eben auch Berichterstattung über kirchliche Themen in ganz Deutschland, in der Weltkirche macht. Und Sie haben es angedeutet, weil die Berichterstattung auch durchaus verschiedene Stimmen, Standpunkte zu Wort kommen lässt. Der Chefredakteur nimmt in seinen Kommentaren auch kein Blatt vor den Mund und scheut auch nicht vor Kritik zurück, auch nicht an der eigenen Bistumsleitung. Und damit hat sich das Domradio ja einen Namen gemacht und ein Ansehen und wird auch überregional wahrgenommen. Und jetzt war bislang dieses Domradio in der Trägerschaft eines gemeinnützigen Vereins mit einer sehr pluralen Struktur. Da spricht der Diözesanrat mit, aber auch verschiedene Verbände, Vertreter aus dem Ordinariat sind auch dabei, aber eben eine sehr plurale Struktur. Und jetzt gab es eben Ankündigungen des Erzbistums, diese Trägerstruktur zu verändern. Und dann ist natürlich klar, dass man da Befürchtungen haben muss, dass diese Umstrukturierung das Ziel haben könnte, den Einfluss der Bistumsleitung auf die Berichterstattung, auf die Inhalte zu erhöhen. Und als Gesellschaft katholischer Publizisten sehen wir da die Notwendigkeit, dass man diese unabhängige Berichterstattung, die es bislang gegeben hat, erhält und dass die auch seitens der Bistumsleitung dann Bekenntnis dafür abgegeben wird, dass diese Unabhängigkeit und die redaktionellen Freiheiten auch weiterhin beim Domradio geben wird.
Versuchen wir uns mal mit so einer Art Bilanz. Also solche Fälle wie jetzt aktuell das Domradio, aber auch frühere Fälle, in denen Bistümer den Geldhahn abgedreht haben, zeigt das, dass katholische oder überhaupt christliche Publizistik am besten von der Institution selbst, also der Kirche, finanziell unabhängig ist? Oder ist eher das Gegenteil richtig, weil ein Bistum, anders jetzt als ein privatwirtschaftlicher Zeitungsverlag, ja ohne, ich sage jetzt mal, Gewinndruck, ohne Druck zur Dividende agieren kann?
Ja, wir haben auch die unabhängigen, von der Institution Kirche unabhängigen konfessionellen Medien. Ich denke beispielsweise an die Publikationen aus dem Herder Verlag. Da gibt es Christ in der Gegenwart und die Herder Korrespondenz mit einer stabilen Auflage, aber eben auch über das Internet. Aber ansonsten ist es natürlich dann auch immer eine Frage, wie sich so ein Angebot auch auf dem Markt hält, wie es Leser generiert, um dann eben auch wirtschaftlich betrieben zu werden. Auf der anderen Seite gibt es schon, denke ich, auch eine Notwendigkeit seitens der Institutionenkirche, die Mitglieder zu erreichen mit Medien. Das Modell Bistumszeitung ist eher eines, was nicht mehr gut funktioniert. Auch wir haben ja über die Gründe gesprochen. Ich denke, der Aufwand müsste mehr in die Richtung gehen mit sogenannten Push-Medien, also Medien, die Kirchenmitglieder erreichen, ohne dass sie etwas abonnieren, bestellen oder aktiv eine Internetseite aufrufen müssen, da die Kirchenmitglieder zu erreichen. Also es gibt zum Beispiel die Pfarrbriefe, die in die Haushalte, in die Briefkästen verteilt werden. In den Bistümern wird Rundfunkarbeit gemacht, um Beiträge in die privaten Hörfunksender einzuspeisen oder eben so ein Modell Mitgliedermagazin. Das Bistum Essen hat ein solches Mitgliedermagazin, was es viermal im Jahr den Haushalten zustellt. Also so in die Richtung, denke ich, ist es schon ein Bedarf da, dass auch seitens der Institutionenkirche Medienarbeit weiterhin betrieben wird.
Christian Klenk, Kommunikationswissenschaftler an der Katholischen Uni Eichstätt-Ingolstadt und Vorstandsmitglied der Gesellschaft katholischer Publizistinnen und Publizisten. Über Geschichte, Gegenwart und Zukunft christlicher Publizistik mit ihm habe ich vor der Sendung gesprochen. Und Das war Tag für Tag für heute. Luisa Mayer hatte die Redaktion. Nach den Nachrichten gibt es hier die Lebenszeit und das Thema dort. Herausforderungen für die Beziehung, wenn ein Partner schwer erkrankt. Und für Tag war das Benedikt Schulz. Tschüss, machen Sie es gut.
Hier an dieser Stelle war es das in Sachen Religion, aber es gibt natürlich noch mehr, etwa in unserem Feature aus Religion und Gesellschaft am Mittwoch um 20.10 Uhr im Deutschlandfunk. Und Sie finden Themen aus der Welt der Religionen auch im Deutschlandfunk Kultur. Jeden Sonntagmittag zwischen 14 und 15 Uhr.
Deutschlandfunk Kultur.
Religionen. Relativ zeitig nach der ersten OP habe ich die Kraft gehabt, mein Leben in Gottes Hand zu legen.
Manche fühlen sich von einem Glauben gehalten, andere davon eingeengt.
Oft wird mit diesem Satz, Gott hat mir gesagt, irgendein Machtanspruch verbunden oder eine Aussage, meistens mit einer sehr engen Moralität verknüpft.
Was macht Religion mit Menschen und was machen Menschen aus Religion?
Er hat das Gefühl, dass er mit etwas Essentiellerem in Kontakt kommt, mit etwas Tieferem in ihm, was vielleicht schon lange darauf wartete, mal auch zum Zuge zu kommen.
Es wird hier nichts irgendwie unter den Teppich gekehrt, Papa ist Moslem, Mama ist Jüdin, Punkt.
Ich glaube, im Reich Gottes gibt es sowas wie eine Narrenfreiheit für Arme. Man wird freier.
Reportagen und Gespräche aus der Welt der Religionen. Sonntag, 14.05 Uhr im Deutschlandfunk Kultur. Und jederzeit in der DLF-Audiothek.